Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 105 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Es ist der 13. August 2026. Mein Name ist Henrik Wiedewild. Ich bin Rechtsanwalt, Strategieberater und Kolumnist aus Hamburg. Und bei mir in der Leitung ist
Maximilian Amos. Ich bin Redakteur bei Berg Aktuell. Hallo.
Ja, was haben wir für eine Zeit gerade? Ein bisschen komisch ist sie. Ein bisschen was passiert. Das Kabinett hat die Reform der Nachrichtendienste beschlossen. Die sollen jetzt nicht mehr nur Infos sammeln, sondern auch mehr Befugnisse erhalten. Da kleiner Shoutout an den Kollegen Nico Herting, der dazu gerade einen Podcast aufgenommen hat. Der Bundesumweltminister Carsten Schneider will Hitzeschutz ins Grundgesetz packen, damit nicht mehr nur die Länder und die Kommunen zuständig sind. Das ist eine ganz aktuelle Forderung, sondern auch der Bund soll da also mitwirken und vor allen Dingen natürlich auch mit bezahlen können. Das ist so ein kleines bisschen unser politisches Sommerthema, habe ich das Gefühl, aber ja auch durchaus zu Recht. Ich habe letztens hier in der begüterten Hamburg sogar in der S1 einen jungen Mann gesehen, der da einfach umgekippt ist, ja, weil diese S1 halt durch die pralle Sonne fährt und an Klimaanlagen natürlich nicht zu denken ist.
Natürlich, ansonsten, warum sollte man sowas auch haben?
Klimaanlagen völlig überbewertet, außerdem sind die schlecht für die Umwelt, deswegen machen wir das nicht. Ja, eben. Also das Thema wird uns sicherlich irgendwann nochmal vertieft begleiten. Ansonsten ist im Moment Sommerpause, aber das Land bibbert so ein bisschen vor den Landtagswahlen im Osten. Am 6. September geht es hier in Sachsen-Anhalt los und das spürt man durchaus. Es häufen sich so AfD-News und gerade hat Björn Höcke in einem Video dazu aufgerufen, dass die AfD doch die BSW-Chefin Wagenknecht zur Ministerpräsidentin wählen könnte in Thüringen. Das ist mal ein kleiner...
Okay, jetzt wird's wild, ja.
Das ist ein Plot-Twist, den hat nicht jeder so auf der Uhr, aber verfassungsrechtlich auf X eine Einschätzung gesehen, ist das wohl durchaus möglich, konstruktives Misstrauensvotum und dann hat man einfach eine neue Chefin dort und Vorgeschichte ist natürlich, dass Wagenknecht selbst gesagt hatte, die Brandmauer hat sich irgendwie überlebt. Naja, eher ein politisches Thema, aber ich denke, im Hinblick auf die Wahl werden wir sicherlich auch das eine oder andere staatsrechtliche Thema kriegen. Aber eigentlich sind ja das hier unsere Themen. Tausende Drohnen über Deutschland und eine hatte nun eine Bombe dabei und keiner hält sie auf. Wir schauen, wie sehr Zuständigkeitsfragen unserer Sicherheit im Wege stehen. In Berlin gibt es jetzt eine Blitzerwarn-App, aber für Kontrollen in der U-Bahn und S-Bahn darf man das, fragen wir uns. Und im Schwerpunktinterview sprechen wir mit dem früheren Bundesverfassungsgerichtspräsidenten Hans-Jürgen Papier über seine Forderung, die 5%-Hürde bei der Bundestagswahl abzusenken. Und dann haben wir noch ein paar Updates für euch. Das Landgericht München hat entschieden, der Polizeigewerkschafter Manuel Ostermann muss Böhmermanns Attacken hinnehmen. Böhmermann hat also gewonnen. Es ging dabei um eine Sendung vom ZDF-Magazin Royal vom 28. März 2025. Und da ging es um das Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan. Und Böhmermann hatte Ostermann da drin in vielfacher Weise beschimpft, unter anderem als Herrenmenschen im Skoda, selbst radikalisierten Michel und dreiviertel gefüllten Boxsack mit Blitzkriegsfrisur. Also man muss es ja nicht alles teilen, aber gut geschrieben ist es. Darum ging es aber jetzt gar nicht mehr vor Gericht, denn den Untersagungsantrag im Blick auf diese Bezeichnung, die hatte Ostermann dann zurückgezogen, vertreten übrigens von Höcker. Und geblieben ist dann aber ein ein bisschen kleinteiliger Vorwurf, der aber der Bundespolizei sehr schwer im Magen lag. Böhmermann hatte wörtlich gesagt, lässt meine Bundespolizei bewusst Afghanen mit mutmaßlich fehlerhaften Papieren an Bord eines Flugzeugs nach Deutschland und greift erst ein und sagt erst Bescheid, wenn das Flugzeug schon in Deutschland gelandet ist, um eben dort dann einen Skandal zu erzeugen. Das war der Vorwurf, den Böhmermann da formuliert hatte. Ja, um es kurz zu machen, das Gericht hat gesagt, hier muss abgegrenzt werden mit der Meinungsfreiheit, also Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz und Schmähkritik gegenüber der Bundespolizei, das heißt also 1004 analog, also 823 Absatz 1 in Verbindung mit 1004 BGB analog, es geht also um das Persönlichkeitsrecht und es ist abgelehnt, weil es eben um eine Meinungsäußerung im Kern geht, was jetzt zu der interessanten Wendung geführt hat, dass Ostermann selbst versucht, das irgendwie noch als Sieg darzustellen. Er sagt, damit steht jetzt gerade nicht gerichtlich fest, dass der von Herrn Böhmermann vermittelte Vorwurf einer bewussten Sabotage durch Teile der Bundespolizei tatsächlich zutrifft. Also man hat schon gewonnen, wenn das Gericht den vermeintlichen Vorwurf nicht auch noch unterstrichen hat. Darauf muss man erstmal kommen.
Man muss nehmen, was man kriegt, ne?
Wir kommen jetzt zur AfD. Das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt hat die Zulassung der Berufung gegen Urteile des Verwaltungsgerichts Magdeburg abgelehnt, und zwar rechtskräftig. Da ging es um Waffenverbote, das haben wir schon ein paar Mal diskutiert. Waffenverbote für AfD-Mitglieder aufgrund ihrer Parteimitgliedschaft. Dabei dreht sich alles um die Vorschrift § 5 Absatz 2 Nummer 3 Waffengesetz. Danach gilt in der Regel als unzuverlässig, wer Mitglied einer Vereinigung ist oder sie unterstützt, die gegen die verfassungsmäßige Ordnung gerichtete Bestrebungen verfolgt. Ja, und anders als 2023, als die bloße Verdachtsvereinstufung durch den Verfassungsschutz nicht ausreichte, prüfte das Verwaltungsgericht diesmal den Landesverband selbst eigenständig, also nicht die AfD insgesamt, und ja, sagt unter anderem, dass eine kämpferisch-aggressive Haltung gegen die Verfassung keine physische Gewalt voraussetze. Auch die schleichende Untergrabung der Grundordnung oder systematische Entwürdigung von Bevölkerungsgruppen würden genügen. Teilweise liest sich das Ganze so ein bisschen wie das GFF-Gutachten, von dem wir hier einmal schon gesprochen haben. Also ich zitiere mal aus der Entscheidung: Begreift eine Vereinigung Menschen ausländischer Herkunft oder muslimischen Glaubens pauschal als minderwertig, nicht integrierbar oder als Bedrohung für den Erhalt eines vermeintlich biologisch-organischen Volkskörpers und tritt sie für deren pauschale Ausgrenzung ein, liegt darin eine Verletzung des universellen Geltungsanspruchs der Menschenwürde. Das Gericht argumentiert außerdem mit der systematischen Verunglimpfung staatlicher Institutionen und demokratischer Prozesse und den stetigen Vergleich mit Unrechtsregimen. Also ne, das ist alles wie in der DDR oder wie bei der NS. Das alles ginge über die zulässige Kritik und Oppositionsschärfe hinaus und stelle einen Angriff auf das Demokratieprinzip dar. So, deswegen also keine Waffen für AfD-Mitglieder, allerdings nur in diesem Landesverband. Das ist also keine allgemeine Entscheidung. So, und kurz vor Schluss kommen wir nochmal ganz kurz zum Datenschutz. Da habt ihr nämlich einen ganz interessanten Gastbeitrag auf eurer Seite gehabt. Und da ich ja ein bisschen mit dem Datenschutz hadere, fand ich den interessant genug, um ihn hier nochmal zu erwähnen. Offenbar, das war ja auch breit thematisiert worden, war diese Fahndung nach dem CSD-Attentäter durchaus davon gebremst worden, dass die Polizei nicht, wie man das eigentlich so meinen würde, einfach mal das Fahndungsfoto in die Feeds reinknallte, damit auch wirklich jeder sieht, wie der mutmaßliche Attentäter Abdul Balut aussieht. Sondern es gab dann halt immer nur diesen blöden Link.
Und, genau, also man wäre ja naiv genug zu denken, man postet das dann halt einfach, das Bild, aber das geht halt offensichtlich nicht, unter anderem deshalb, weil das natürlich auch wieder auf irgendwelchen amerikanischen Servern landet und so.
Genau, es ist einerseits die amerikanischen Server und eben diese grenzüberschreitende Verbreitung von personenbezogenen Daten. Wer sich dafür interessiert, kann sich das näher anschauen. Es ist nicht die DSGVO, das will ich gleich vorweg sagen, sondern es ist die JI-Richtlinie zum Datenschutz in Strafsachen. Und da hat Herr Leonardo Braguinski, der ist Doktorand an der Humboldt-Uni und wissenschaftlicher Mitarbeiter in einer Kanzlei, der hat sich damit auseinandergesetzt und das angemessen harsch kritisiert. Empfehlen wir euch sehr zur Lektüre. Link findet ihr in den Shownotes. Und wir haben ja jetzt lange nicht mehr über internationale Konflikte und Völkerrecht gesprochen. Heute können wir es nochmal ganz kurz. Es gab nämlich so ein, ja, klar will ich es nicht nennen, aber es gab eine auffällige Rede vom Autoren Navid Kermani beim Gelöbnis am 20. Juli im Bendlerblock. Da hatte er gesagt, und das wurde von Medien auch vielfach aufgegriffen: Sollte eine künftige Bundesregierung Sie, also die Soldaten, in einen Krieg führen wollen, der so offenkundig völkerrechtswidrig und auch politisch desaströs ist wie der jüngste Krieg der Vereinigten Staaten und Israels gegen den Iran, wird es Ihre Pflicht sein, den Befehl zu verweigern. Ja, das ist der rechtliche Aufhänger, ist hier Paragraph 11 des Soldatengesetzes. Befehle, die eine Straftat oder einen offenkundigen Völkerrechtsbruch bedeuten, dürfen und müssen verweigert werden. Darauf hat jetzt Generalleutnant Andreas Hoppe außer Dienst erwidert, und zwar in der FAZ. Da schreibt er einen sehr höflichen, also geradezu soldatisch höflichen Text, in dem er Herrn Kermani erst einmal seinen Respekt erweist. Aber er argumentiert dann eben, dass das doch ja zu weit gehe, diese Art der Verantwortungsübergabe an die Soldaten. Ich picke mal den prägnanten Wendesatz sozusagen heraus. Er sagt: Kein Soldat, keine Soldatin muss im Gefecht Völkerrecht auslegen, weil vor ihnen ein Parlament, ein Ministerium und Vorgesetzte stehen, die für diese Beurteilung ausgebildet werden und auch die Verantwortung tragen. Also das Argument ist so ein bisschen: Wir haben jetzt ja nun mal kein Parlament mehr, das einfach so durch eine Bundesregierung in einen völkerrechtswidrigen Krieg gejagt werden kann, sondern wir haben eine Parlamentsarmee. Und dementsprechend muss jetzt nicht jeder Soldat mit dem völkerrechtlichen Maßband an so einen Konflikt herangehen.
Und natürlich, also ich bin auch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll, aber ich habe auch gedacht, was bürdet man natürlich auch Soldaten auf der anderen Seite, wenn man sagt, entscheide du jetzt mal, ob das jetzt völkerrechtswidrig ist, dieser Angriffsbefehl. Das ist natürlich schon eine krasse Entscheidung, die man da zu treffen hätte. Ich habe auch diese Woche mit unserer Chefredakteurin, mit der guten Pia Lorenz drüber diskutiert, mal wie wahrscheinlich das überhaupt ist, dass sowas tatsächlich passieren würde, dass also ein Soldat oder eine Soldatin wirklich sagen würde, nee, das mache ich jetzt nicht, das ist ja evident völkerrechtswidrig. Also, aber sehr spannende Frage.
Das ist halt diese krasse Abwägung. Einerseits müssen Soldaten funktionieren und Befehle ausführen. Es kann nicht sein, dass jeder nochmal selbst nachdenkt und sagt so, mal gucken, was ich dazu finde und ob ich dann den Befehl ausführe. Das ist sonnenklar. Und wir haben natürlich auch die Situation, dass hier in Deutschland gerade dieser Angriff auf den Iran durchaus, also in der Presse, sehr einhellig beurteilt wurden, aber eben nicht einstimmig. Und da kann man ja nur sagen, da rechtliche Bewertungen nicht nach dem Demokratieprinzip ausgezirkelt werden, kann man ja auch sagen, ist das überhaupt so eindeutig? Wir haben ja schon häufiger mal über Herrn Herding zum Beispiel gesprochen, der da immer eher israelfreundliche Auffassungen vertritt. Und wir haben auch ihn zu diesem Fall natürlich schon gehört. Und man kann ja durchaus argumentieren, dass das ein präemptiver Schlag war und völkerrecht ist auch im Wandel und so weiter und so fort. Also ich will nur sagen, so ganz eindeutig, wie das in, ich sag mal, manchen linken Medien oder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk dargestellt wird, muss es ja nicht unbedingt sein. Insofern eine interessante Konfliktlage, die hier aufgezogen wird, hat auch im Internet doch nochmal für ein bisschen aufmerksam gesorgt. Ich würde einfach nur empfehlen, beide Texte mal zu lesen. Das ist, glaube ich, sehr ertragreich. Ihr findet die Links jeweils zu den Texten in der FAZ bei uns in den Shownotes.
Das hat uns bewegt.
Am Dienstagabend, Flughafen Leipzig-Halle, eine Drohne fliegt auf eine ukrainische Antonov-Maschine zu, prallt in die Tragfläche, stürzt ab. An Bord der Drohne war Sprengstoff. Semtex heißt das Zeug, glaube ich, wissen wir inzwischen. Und es ist auch bekannt, soweit man den Informationen vertrauen kann, der Zünder hat funktioniert. Hätte der Zünder funktioniert, der Sprengstoff insgesamt war funktionsfähig. Und hätte der Zünder keine Fehlfunktion gehabt, dann hätten wir jetzt eine Explosion, über die wir sprechen. Stattdessen reden wir aber darüber, was zum Beispiel der Busfahrer gemacht hat. Es soll da also einen Busfahrer gegeben haben, der zuerst hieß es irgendwie mit dem Fuß das Ding aus der Luft geholt hat. Da hatte ich schon wildeste Kung-Fu-Fantasien.
Aus der Luft getreten, ja. Ich habe auch schon so Szenen aus einem Kung-Fu-Film vor mir gesehen. Aber der hat sich nicht so ganz bestätigt im Nachhinein.
Ne? Nee, offenbar hat die schon am Boden gelegen und der Busfahrer hat dann irgendwie seinen Fuß draufgestellt. Wie auch immer, viel hat da jedenfalls nicht gefehlt, dann hätte es geknallt. Und jetzt fragen wir uns natürlich, müssen wir doch nochmal über Zuständigkeitsfragen reden, was wir ja schon mal getan haben.
Ja, und das ist ja jetzt auch gerade in Berlin in der Debatte. Ne? Also nicht dieses, wer war es überhaupt? Ich glaube, das... da hat man ja zumindest so eine gewisse Theorie, wer es gewesen sein könnte. Aber vor allem, warum konnte das jetzt eigentlich keiner verhindern? Also warum hat da jetzt niemand das Ding einfach runtergeholt?
Genau, das wollten wir heute einmal ein bisschen auseinanderbasteln. Was ist denn eigentlich passiert? Wer hätte zuständig sein müssen? Welche Gesetze gibt's? Und was wird jetzt gefordert? Denn natürlich, wie immer, wenn man dann doch ein bisschen die Gefahr drängender wird, dann gibt es natürlich auch allerlei Forderungen und Initiativen. Also was ist in Leipzig passiert? Das ist euch hoffentlich noch einigermaßen bekannt. Ich fasse es trotzdem kurz zusammen. Da gab es eben einen Drohnenangriff mit Sprengstoff. Der eigentliche Vorfall spielte sich ab am Dienstagabend, auch wenn erst am Mittwochabend das Ganze bekannt wurde, weil eben die Drohne einfach nur liegen geblieben ist. Und die Drohne fliegt dann also auf eine der 5 dort stationierten Antonov. Das ist insbesondere deswegen heikel, weil eben in diesen großen Flugzeugen Rüstungsgütertransporter für die Ukraine umgesetzt werden. Und sie kracht aber nur in die Tragfläche rein, fällt runter, explodiert nicht. Der Sprengstoff fliegt irgendwo ins Gebüsch, glaube ich.
Ja, und also wenn man weiß, dass da Güter für die Ukraine drin waren, kann man sich natürlich erst ein bisschen denken, wer da möglicherweise dahinter stecken könnte. Also eine russische Verwicklung vielleicht.
Offiziell ermittelt der Generalbundesanwalt. Das zeigt, dass man von einem staatlich gesteuerten Hintergrund ausgeht und jetzt nicht von sozusagen Hobbybastlern, die irgendwie zufällig ein bisschen Semtex gefunden haben.
Was natürlich jederzeit passieren kann.
Wer weiß, es ist Berlin. Also die Bundesanwaltschaft hat Leipzig. Gehört es auch zu Berlin, egal. Also die Bundesanwaltschaft hat das Verfahren jedenfalls am 6. August wegen der besonderen Bedeutung des Falls übernommen, mit der Begründung, es handle sich um einen schwerwiegenden Angriff auf die Transport- und Logistikinfrastruktur, der geeignet sei, die äußere und innere Sicherheit der Bundesrepublik zu beeinträchtigen. Rechtsgrundlage ist 120 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 GVG. Das ist die Staatsschutzzuständigkeit des Generalbundesanwalts. Die polizeilichen Ermittlungen führt in dem Fall bislang das Bundeskriminalamt. Man hat jetzt auch schon DNA-Spuren gesichert. Vom Brandanschlag auf das DHL-Logistikzentrum im Juli 2024, es war auch Leipzig, übereinstimmen sollen. Und das wurde im folgenden Prozess dann dem russischen Militärgeheimdienst zugeordnet. Also es verdichtet sich so ein bisschen, dass es vielleicht doch um Russland gehen könnte. Das Wall Street Journal berichtet übrigens unter Berufung auf US-Geheimdienstkreise, die Drohne stamme wahrscheinlich aus dem Umfeld der russischen Regierung. Und es gibt auch Hinweise auf eine zweite Drohne, ein mögliches Mutterschiff.
Ja, also es waren nicht irgendwelche Spinner mit einem mutmaßlichen Sabotageakt, sondern ein mutmaßlicher Sabotageakt mit russischem Hintergrund gegen die Ukraine-Hilfe. Und jetzt hat man natürlich, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, diese Zuständigkeitsfrage. Ne? Also wer ist eigentlich dafür zuständig, sowas zu verhindern? Und die Schlagzeilen gingen ja so in die Richtung Zuständigkeitswirrwarr. Kannst du das mal kurz entwirren?
Genau, von Zuständigkeitswirrwarr kann man im Grunde schon sprechen. Es ist eben nicht zufällig gewesen, dass diese Drohne durchgegangen ist. Es war aber nicht so, dass Behörden miteinander aktiv gestritten hätten und dann am Ende sich keiner zuständig fühlte. Aber grundsätzlich ist eben schon ein Zuständigkeitswirrwarr vor, denn wenn niemand klar zuständig und ausgerüstet ist, permanent Drohnen an so einem Frachtbereich aufzuspüren und abzuwehren, dann ist das strukturelle Zuständigkeits- und Ausstattungsproblem schon eine Ursache dafür, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Nur eben dieses Behörden haben sich gestritten, während die Drohne flog, das stimmt nicht.
Aber was haben wir denn jetzt für eine grundsätzliche, ich sag jetzt mal, Verteidigungsstruktur in dem Fall? Also wer sind denn da jetzt die Player, die sich irgendwie hätten einigen müssen oder die da irgendwie überhaupt in Betracht kommen?
Genau, es gibt ungefähr drei, Bundespolizei, Landespolizei und die Bundeswehr. Bundespolizei ist zuständig für die Drohnenabwehr an Flughäfen und Bahnanlagen. Das hat seit Ende letzten Jahres sogar eine eigene Drohnenabwehreinheit bekommen. Die Landespolizeien sind in den meisten anderen Fällen zuständig, weil Gefahrenabwehr grundsätzlich Ländersache ist. Und die Bundeswehr ist eigentlich nur für den Luftraum über ihren eigenen Liegenschaften zuständig. Kann die Länder seit einer Gesetzänderung im Frühjahr aber einfacher unterstützen, wenn die Länder das per Amtshilfe anfragen.
Also das heißt, die Bundeswehr darf nicht von sich aus tätig werden.
Genau, und das ist verfassungsrechtlich natürlich auch bewusst so, wie wir wissen. Wir wollen es aber trotzdem anknüpfen an Artikel 87a Grundgesetz. Der zieht der Bundeswehr im Inneren enge Grenzen. Lehre aus deutscher Geschichte, das wisst ihr alles. Das ist jetzt aber etwas, was so ein kleines bisschen ins Rutschen gerät, und zwar von politisch ungeahnter Seite. Der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Marcel Emmerich, hat mich vorgerechnet, mehr als 40 Behörden sind in Deutschland insgesamt mit Aufgaben der Luftsicherheit. Es klingt jetzt erstmal schlecht, aber sogar die Bundesregierung sagt, so unterschiedliche Zuständigkeiten seien grundsätzlich kein Problem, solange die Zusammenarbeit denn eng ist. Aber genau da hakt es ja ein kleines bisschen.
Und danach wurde ja auch viel diskutiert darüber, dass die Bundeswehr zum Beispiel mindern tätig werden können muss und sowas und dass es da klare Zuständigkeiten braucht. Und ich habe irgendwie auch im Kopf, dass wir da ja schon mal was gemacht hatten am Luftsicherheitsgesetz. Ne? Was ist denn da eigentlich passiert und warum haben wir jetzt trotzdem noch dieses Zuständigkeitsproblem?
Genau, also wir hatten ja seit dem russischen Angriffskrieg diverse Flugsichtungen und Statistiken darüber. Insgesamt geht man also von einigen hundert Überflügen aus. Vor allen Dingen, es geht jetzt nicht über die Wiesen oder hier über die Wohnung schön, sondern über kritische Infrastruktur, militärische Einrichtungen und sowas. Und dann gab es ja noch im Oktober letzten Jahres so ein paar Aufreger, weil da der Flugbetrieb in München ausgerechnet zur Wiesenzeit eingestellt werden musste, weil man eben Drohnen gefunden hat. Was ist jetzt geworden? Was hat man gemacht? Also am 8. Oktober 25 hat die Bundesregierung eine Reform des Bundespolizeigesetzes auf den Weg gebracht. Und da wurden die Befugnisse der Bundespolizei bei der Drohnenabwehr ausgeweitet. Am 19. November 25 hat das Kabinett den Entwurf für das zweite Gesetz zur Änderung des Luftsicherheitsgesetzes beschlossen mit einem neuen Paragraph 15a Luftsig.
So, und der regelt jetzt was genau?
Er erlaubt der Bundeswehr im Wege der Amtshilfe für die Länder notfalls auch Waffengewalt gegen Drohnen einzusetzen, aber eben nur als letztes Mittel, um einen besonders schweren Unglücksfall zu verhindern. Ja, Pistorius hat gesagt, es bräuchte dafür extra gesetzliche Grundlagen, weil das Grundgesetz den Bundeswehreinsatz im Inneren in Friedenszeiten enge Grenzen setzt. Das heißt, es geht hier wirklich letztendlich um ganz enge, knappe Fälle, in denen man dann schießen darf, aber eben nicht präventiv irgendwie oder auch nicht überwachend. Und am 11. Dezember 2025 verabschiedet das Kabinett das Gesetz dann final. Dazu kommt dann noch ein neuer Straftatbestand für unbefugtes Eindringen in Sicherheitsbereiche von Flughäfen. In Kraft getreten ist das Ganze im März 2026.
Okay, das heißt, es ist ja noch alles relativ frisch. Ich erinnere mich auch dran, dass Ende 2025 ja noch dieses gemeinsame Drohnenabwehrzentrum eröffnet worden ist. Also dann, man hat ja schon ein bisschen was getan. Das soll ja so eine Koordinierungsstelle dann auch sein für die zuständigen Player, also Bundespolizei, Landespolizei, BKA, Bundeswehr. Das klingt ja eigentlich so ein bisschen nach dem, was alle gefordert haben, oder?
Genau, das klingt so ein bisschen nach zentraler Zuständigkeit, aber es geht dabei immer nur um das Bündeln von Lagebildern und Expertise. Aber eben nicht, und das ist Zitat der Bundesregierung, darum die Entscheidungskompetenzen der beteiligten Behörden zu verändern, die bleiben nämlich unberührt. Es ist also eine Kooperationsplattform, keine Behörde mit Durchgriffsbefugnis, und das ist genau der Punkt, den Kritiker jetzt nach Leipzig wieder aufgreifen.
Okay, also jetzt sind wir also an diesem Punkt, was steht denn jetzt zur Debatte? Also was will man denn, was wollen denn die Kritiker ändern noch?
Ja, Dobrindt möchte die Drohnenabwehreinheit der Bundespolizei stark ausbauen. Das waren ursprünglich 130 Kräfte mit 100 Millionen Euro Budget. Und jetzt, also das war die Zielgröße von März 26, jetzt sollen es 300 Kräfte werden, also eine ganze Menge mehr.
Mehr Personal, okay, klingt so nach der klassischen Reaktion. Ne? Wir brauchen mehr Personal, wenn wir größere Probleme haben. Und so ein bisschen nach Aktionismus ja manchmal auch, den die Politik ja schnell schon mal verfällt bei solchen Problemen. Löst das denn jetzt die eigentlichen Probleme, die wir haben?
Ja, also wenn man Wolfgang Ischinger fragt, nicht. Das ist der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, der sich ja zu solchen Dingen immer meldet und auch viel Gehör findet im politischen Berlin. Der hat bei Phoenix gesagt, wer darf was, wer kann was, wer koordiniert was, das müsste jetzt alles geregelt werden. Er fordert klare Zuständigkeitsregeln für die Erkennung, die Überwachung und die Bekämpfung.
Und aus dem Bundestag gibt es da auch Stimmen?
Thomas Röwekamp, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses, fordert eine Zentralisierung beim Bundesinnenministerium bzw. der Bundespolizei. Sofort bei Sichtung einer Drohne klare Zuständigkeiten definieren, sagt er. Am weitesten und für mich auch am überraschendsten geht eigentlich Daniel Günther, der Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein. Der hat gesagt, die strikte Trennung zwischen innerer und äußerer Sicherheit sei nicht mehr zeitgemäß, weil man bei einer heranfliegenden Drohne kaum unterscheiden könne, ob das eine außen- oder innenpolitische Bedrohung ist. Er will die Bundeswehr generell zur Drohnenabwehr an Flughäfen einsetzbar machen und dafür notfalls auch das Grundgesetz ändern. Und das ist eigentlich eher so eine Sache, die kennt man sonst von so, ja, Scharfmachern aus der Union. Und Günther gehört ja eigentlich eher zu denen, die manchmal mit Grünen verwechselt werden, jedenfalls mit Merkelianern. Also es passt irgendwie nicht so ganz und ist wahrscheinlich auch nicht realistisch. Also in der Taz gibt es einen Kommentar, der sagte dann, da sei die Realisierungschancen doch nahe null, weil das ein absolutes No-Go-Thema sei für die SPD. Diese Einschätzung würde ich erstmal teilen, obwohl ich natürlich auch Günthers Pragmatismus eigentlich sehr loben möchte.
Ja, es gibt auch manchmal so Fragen, wo man vielleicht auch einfach pragmatisch sein sollte, oder? Also ist nur meine persönliche Meinung. Naja, gut. Also wir haben jetzt diesen Uraltstreit, der jetzt mit neuem Anlass wieder kocht und Realisierungschancen nahe null. Gibt es denn eigentlich auch Gegenstimmen, die sagen, lass die Bundeswehr mal lieber da raus?
Ja klar, also das Verteidigungsministerium selbst sieht keinen Bedarf und jedenfalls nicht über das Luftsicherheitsgesetz hinaus und warnt ausdrücklich vor der Illusion, die Bundeswehr könne neben ihren eigenen Liegenschaften auch noch alle kritische Infrastruktur der Republik schützen. Da holen sie mich ein bisschen ab mit, denn ich hatte mir schon vorgestellt, dass überall so Geparden rumstehen und mit ihren Zwillingsgeschützen dann diese Dinger vom Himmel holen. Aber ist wohl nicht. Zweitens, die Grünen sind auch nicht so begeistert. Ihr innenpolitischer Sprecher Marcel Emmerich, von dem wir eben schon gehört hatten, sagt, der Bund müsse glasklar die Verantwortung übernehmen, federführend solle aber die Bundespolizei sein. Die Bundeswehr könne nur innerhalb der engen Grenzen der Verfassung unterstützend tätig werden. Also da passiert jetzt erstmal nicht so viel. Er wirft Dobrindt vor, bis heute keine klaren Zuständigkeit geschaffen zu haben. Das sei ein gravierendes sicherheitspolitisches Versäumnis.
Ja gut, okay, also wir haben zumindest eine Frontlinie, die sich abzeichnet zwischen mehr Bundeswehr und klare Bundespolizeiführung. Wenn du es jetzt so zusammenfassen würdest, wo stehen wir da? Passiert da jetzt noch irgendwas? Ist es realistisch, dass da noch jemand was dran macht?
Also Zuständigkeitsstreit hat die Leipzig-Drohne durchgelassen, ist ein bisschen zu spitz, eben weil gerade nicht aktiv jetzt irgendwie gestritten wurde, sondern weil einfach nicht gehandelt wurde. Zweitens, das strukturelle Zuständigkeitswirrwarr ist schon eine Realität und wird von sehr unterschiedlichen Seiten kritisiert, von den Grünen, wie von der Sicherheitskonferenz und von Teilen der Union. Zudem, drittens, die Gesetzeslage ist erst wenige Monate alt. Also das 15a Luftsicherheitsgesetz gibt es seit März, das Drohnenabwehrzentrum seit Ende letzten Jahres. Man muss also noch ein bisschen weiter nachreformieren. Mir persönlich, ehrlich gesagt, drängt es sich aber auf, dass man vielleicht ein bisschen pragmatisch reagieren sollte. Und irgendwie finde ich mich da eher untypischerweise an der Seite von Daniel Günther wieder. Ja, also schlimm, was der Krieg mit uns allen macht.
Und in Berlin?
Ja, dit ist Berlin, haben wir heute schon mal fälschlich gesagt. Aber jetzt kommen wir wirklich zu Berlin, deiner alten Heimat, Hendrik. Da sorgt ja aktuell eine App für Diskussionen, mit der Nutzerinnen und Nutzer vor Fahrkartenkontrollen im öffentlichen Nahverkehr warnen können bzw. gewarnt werden. Das Ganze klingt so ein bisschen nach dieser Blitzer-Warn-App, die die meisten ja wahrscheinlich kennen. Also es funktioniert im Endeffekt so, wer Kontrolleure entdeckt, der meldet dann Standort und die Linie in der App und andere Fahrgäste werden dann eben gewarnt, Achtung, da wird halt gerade kontrolliert und können dann halt, naja, irgendwie selber entscheiden, ob sie denn jetzt aussteigen, einsteigen, was auch immer dann mit dieser Information tun. Die BVG, also die Berliner Verkehrsbetriebe, finden das erwartungsgemäß nicht so lustig, nennen das unsolidarisches Verhalten, weil andere, naja, natürlich artig für ihre Fahrscheine bezahlen und dann eben sich nicht vor Kontrollen drücken müssen. Henrik, du wohnst ja jetzt mittlerweile in Hamburg. Gibt es da sowas eigentlich auch oder ist das in der begüterten Hansestadt, gibt es da keinen Markt für Leute, die ihren Fahrschein nicht bezahlen können?
Ich fahre ja einfach gar nicht mehr mit der Bahn, deswegen kann ich dir dazu gar nichts sagen.
Typisch Hamburger.
Ja. Blitzerwarn-Apps, die von denen habe ich gehört. Ja, also ich wüsste es nicht.
Im Grunde genauso funktioniert das nämlich auch. Also das lebt letzten Endes von der Meldung der Nutzer. Und wenn du irgendwo kontrolliert wirst, dann kannst du halt eben sagen, oder wenn irgendwo eben sagt, hier wird kontrolliert, dann kannst du halt aussteigen. Also es ist nicht ganz analog, ne, aber es ist so ein bisschen ähnlich, wie du weißt, da kommt ein Blitzer, dann fahre ich jetzt hier mal langsam und kann gleich wieder rasen. So könntest du natürlich jetzt auch in die nächste Bahn einsteigen und dann da ohne Fahrschein fröhlich weiterfahren, weil da ja nicht gewarnt worden ist.
So, jetzt ist Bahnfahren ja strafbar, noch immer, auch wenn sich dagegen politische Widerstand
regt. Also Bahnfahren an sich nicht, aber Schwarzfahren.
Ich hasse ÖPNV-Fahren so sehr, dass ich es als strafbar ansehe. Also, ja. Es ist das Schwarzfahren. Das Schwarzfahren ist aber strafbar. Und da würde man sich ja ein bisschen fragen, ist das jetzt dann irgendeine Unterstützungsleistung oder ähnliches? Ist die App eine Straftatsunterstützungs-App?
Ja, das habe ich mich auch gefragt und bin mal so dieser Frage nachgegangen, die man sich als Jurist ja ganz stupide automatisch stellt, wenn man sowas Neues hört. Ne, dürfen die das eigentlich? Zum Fahren ohne Fahrschein, also das ist ja Paragraph 265a StGB, das Erschleichen von Leistungen, wenn man jetzt ohne Fahrschein eine öffentlichen Transportmittel in Anspruch nimmt. Und da könnte man natürlich schon an eine Beihilfe denken, weil das ist ja irgendwie auch eine Hilfestellung dabei, zu sagen, so, ja, du kannst da und da einsteigen, hier bitte nicht, weil da wird gerade kontrolliert. Das erleichtert natürlich das schon und ist damit auch per se ja schon mal als Beihilfehandlung geeignet, weil da ja eine bloße Förderung der Haupttat ausreicht. Also auf den ersten Blick könnte man sagen, klar, wer vor Kontrollen warnt, der erleichtert das Schwarzfahren und macht sich dann wegen Beihilfe strafbar.
Aber so wie du das jetzt erzählst, kommt doch jetzt irgendwo die Wendung.
Ja, es kommt das große Aber natürlich, denn für eine Beihilfe braucht man ja, wir wissen das ja noch alle aus dem ersten Semester, Strafrecht.at, eine ausreichend konkrete Haupttat. Also ich muss jetzt zwar nicht exakt wissen, was zu 100% passiert, aber ich muss irgendwie grob umrissen haben, was die Haupttat sein soll und wer der Täter vielleicht auch ist. Und das ist hier natürlich nicht so ganz der Fall, denn die Betreiber stellen ja erstmal diese Plattform einfach bereit, diese App eben, und wissen natürlich weder, welche Informationen da generiert werden, noch wer die dann irgendwie für was auch immer nutzt. Ne? Also das ist ja alles erstmal so ins Blaue hinein. Hier, da habt ihr diese App und da könnt ihr jetzt einfach mal sagen, ja, wo so kontrolliert wird. Und ich habe auch mal den Strafrechtler Sebastian Sobotta gefragt. Und der weist deshalb auch darauf hin, dass Beihilfe hier aus seiner Sicht schwer begründbar ist, weil eben die notwendige Verbindung zu einer konkreten Straftat fehle. Habe ihn dazu auch zitiert in meinem Artikel, den möchte ich noch in die Shownotes packen. Dann hat er gesagt, man kann natürlich auch noch an Strafvereitlung denken, vielleicht sogar eher als eine Beihilfe. Gedanke wäre, dass die App eben hilft, die gar nicht so sehr die Straftat zu begehen, sondern vor allem die Entdeckung hinterher zu verhindern. Aber auch hier ist das Problem ähnlich. Man braucht einen Bezug zu einer bestimmten Tat und man braucht auch einen entsprechenden Vorsatz dafür. Und genau daran fehlt es eben bei so einer allgemeinen zugänglichen Warn-App. Deswegen sieht Sobotta auch hier eher wenig Potenzial für strafrechtliche Konsequenzen.
Jetzt habe ich aber dunkel in Erinnerung, dass die Blitzer-Apps doch tatsächlich verboten sind. Wie ist denn da die Rechtslage eigentlich?
Ja, genau, das drängt sich natürlich auf, dieser Vergleich. Klingt auch erstmal relativ ähnlich, aber es gibt einen wichtigen Unterschied juristisch, denn die Blitzer-Apps sind ja explizit verboten. Also nach § 23 Absatz 1 C StVO ist es, glaube ich, gibt es nämlich eine ausdrückliche gesetzliche Regelung, wo wirklich drinsteht, so Radarwarnsysteme sind verboten. Da geht es vor allem darum, es steht ja auch in der StVO drin, um Verkehrsüberwachungsmaßnahmen, also die Verkehrsüberwachungsmaßnahmen anzeigen. Deswegen, man könnte ja sonst noch überlegen, irgendwie eine Analogie dazu zu bilden. Das geht aber so einfach auch nicht, weil wir keine entsprechende Vorschrift haben und weil eben das Verbot von Blitzer-Apps sich jetzt nicht so auf diese Konstellation übertragen lässt. Die StVO regelt ja nicht irgendwie den Zugang zum Bahnverkehr und eine Verkehrsüberwachungsmaßnahme wird das höchstwahrscheinlich nicht sein, was die Kontrolleure bei den BVG-Bahnen machen. Deshalb haben wir da keine Regelungen, haben da auch nichts, was man irgendwie darauf anwenden könnte.
Das heißt, der Bund kann nicht den Berlinern wieder irgendwelchen Quatsch verbieten, wie man es jetzt bei der Vergesellschaftung probiert, sondern muss es jetzt einfach zusehen. Naja, gut.
Ja, also zivilrechtlich kann man natürlich jetzt auch noch überlegen. Also das wäre die andere Schiene, wenn wir sagen, jetzt Straf- oder Ordnungswidrigkeitenrecht kommt man da nicht dran. Da wird es auch ein bisschen spannender, da spielt schon eher die Musik. Der Augsburger Privatrechtler, der Tobias Luzzi, hat mir dazu auch noch netterweise ein paar Auskünfte gegeben, wie er das so sieht. Und der sagt, dass die Verkehrsbetriebe, also die BVG, möglicherweise schon Unterlassungsansprüche gegen die App-Betreiber geltend machen könnten, weil die App greife ja schon gezielt in die betrieblichen Abläufe der Verkehrsbetriebe ein und erleichtere die Umgehung der Zahlungspflicht. Und das wiederum, man denke an § 823 BGB, eine unerlaubte Handlung, könnte ein Eingriff in den sogenannten eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb darstellen.
Ja, ein bisschen durch die Brust ins Auge. Die Betreiber berufen sich ja darauf, dass sie gegen die Kriminalisierung des Schwarzfahrens protestieren wollen. Es ist also natürlich alles wieder mal auch politisch. Die Argumente sind ja bekannt. Diese Kriminalisierung treffe vor allen Dingen die Armen und nütze kriminologisch wenig und sei rechtsdogmatisch auch nicht ausreichend begründet. Ja, nützt ihnen das was?
Ja, also die haben natürlich schon ein politisches Anliegen und können sich dafür auch grundsätzlich auf ihre Meinungsfreiheit berufen. Luzzi weist aber darauf hin, das gibt ja auch schon Rechtsprechung zu, naja, nicht ganz was Vergleichbarem, aber doch so ein bisschen, nämlich die Klimakleber am Flughafen. Und meint, dass hier auch eine Beeinträchtigung sehr gezielt zulasten eines einzelnen Unternehmens erfolgt. Also wenn ich jetzt wirklich quasi den Geschäftsbetrieb von einem einzelnen Unternehmen gezielt angreife, dann kann man das jetzt auch nicht mehr als irgendwie von Artikel 5 Grundgesetz geschützten Protest gegen irgendeine eine rechtspolitische Entscheidung, eine Kriminalisierung werten und müsste dann eben dieser Protestgehalt, den das vielleicht hat, eben hinter die Interessen der Verkehrsbetriebe aber zurücktreten. Also mit anderen Worten, ein politisches Ziel macht jetzt hier den Eingriff in fremde Rechte eben nicht zulässig.
Hilft die App denn eigentlich wirklich denjenigen, die sich in prekären Situationen befinden und deshalb schwarz fahren, oder hilft die dann eher den Leuten, die dann...
Den Hamburgern, die mal nach Berlin zu Besuch kommen.
Den Hamburgern, genau.
Ja, das habe ich mich auch gefragt, und Sebastian Sobotta, der ist selber auch eher, tatsächlich, das unterstellt man ihm gar nicht zu viel, erklärt der Gegner diese Kriminalisierung des Schwarzfahrens, hat sogar mal eine sehr energische Verfassungsbeschwerde gegen ein relativ hartes Strafurteil diesbezüglich geschrieben und hat da eine sehr starke Meinung. Trotzdem sagt er, er hält diese Lösungsmöglichkeit, das Problem zu lösen, für falsch, weil die Argumentation der Betreiber, man werde da irgendwie den Armen mithelfen, so ein bisschen wohlfeil sei, sagt er. Denn wenn man sich anschaue, wer die Betroffenen von dieser Strafverfolgung seien im Wesentlichen, und der kennt die Leute, weil er die teilweise auch als Anwalt schon vertreten hat, dann geht's da halt überwiegend, sagt er, eher um drogenabhängige, obdachlose, psychisch kranke Menschen auch, die irgendwie einfach nur von A nach B wollen, gerade diese Bahn einsteigen und dann halt dahin fahren und hoffen, dass ihnen nichts passiert währenddessen. Die schauen natürlich eher nicht vorher auf ihrem Smartphone in der App nach, auch wenn sie vielleicht eins haben. Genauso wenig wie die verarmte Rentnerin oder so, sondern, also das sind ja so diese Klischees, die man zumindest vor Augen hat, die aber, glaube ich, tatsächlich häufig dann eben die Leute sind, die da auch von dieser Kriminalisierung erfasst werden. Deswegen sagt er, die App richtet sich dann eher an die bewusst kalkulierenden Schwarzfahrer oder, wie wir hier sagen, die Hamburger. Rechtmäßig oder nicht, deswegen kann man, glaube ich, sagen, den armen Menschen hilft diese App jetzt nicht so sehr viel.
Einerseits, andererseits.
Wir haben ja glücklicherweise oft bekannte Köpfe aus der juristischen Welt hier bei uns zu Gast im Podcast, aber diesmal trifft die Einleitung, dass der Gast keiner Vorstellung bedürfe, tatsächlich auch zu. Ich tue es trotzdem mal. Hans-Jürgen Papier war von Februar 98 bis zu seinem Ausscheiden im März 2010 Richter am Bundesverfassungsgericht, ab April 2002 auch Präsident des Gerichts. Und er ist außerdem Staatsrechtswissenschaftler und Autor im Grundgesetzkommentar Dürek Herzog-Scholz, der ja, im Beck Verlag erscheint, wie auch Beck aktuell, aber nicht nur deshalb zu den absoluten Standardwerken im Staatsrecht gehört. Und er meldet sich auch immer mal wieder in der Öffentlichkeit zu Wort, meist mit pointierten Beiträgen zum rechtspolitischen Geschehen in der Bundesrepublik. Nun fordert er, man solle doch mal über eine Absenkung der 5%-Hürde bei der Bundestagswahl nachdenken. Das ist eine durchaus kontroverse Position, die mich beim ersten Lesen auch erstmal stutzen ließ, wie ich gestehen muss. Aber dazu kommen wir gleich noch. Jetzt bin ich erstmal sehr froh, dass Herr Papier heute hier ist, um uns genauer zu erklären, warum die Hürde zum Parlament aus seiner Sicht inzwischen zu hoch liegt. Herzlich willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt, Herr Professor Papier.
Schönen guten Tag.
Sie waren, wie ich in der Anmoderation gesagt habe und wie wahrscheinlich alle Hörer wissen werden, Präsident des Bundesverfassungsgerichts, das ja die 5%-Hürde lange Zeit gerade mit der Sicherung der Funktionsfähigkeit des Parlaments gerechtfertigt hat. Was hat sich seit den maßgeblichen Entscheidungen aus Ihrer Sicht so grundlegend verändert, dass diese Rechtfertigung heute weniger tragen soll?
Also ich will mal so beginnen. Es wird in der Diskussion, sei es in den Medien, sei es in der Fachöffentlichkeit, immer so getan, als ob die 5% Sperrklausel im deutschen Wahlrecht etwas, ich sag mal, Unumstößliches ist, das über Jahrzehnte die politisch-parlamentarische Stabilität dieses Landes gewährleistet hat. Und dass das nun ohne Grund gewissermaßen in Frage gestellt wird. Eine solche Annahme verkennt meines Erachtens sowohl die verfassungsrechtlichen Vorgaben wie auch die tatsächlichen Verhältnisse. Also es geht nicht darum, dass man legitimieren müsste, dass jetzt die 5%-Klausel, Sperrklausel herabgesetzt werden solle, sondern umgekehrt, es ist stets rechtfertigungsbedürftig, wenn man nach wie vor die 5%-Sperrklausel, also die Sperrklausel in der gegenwärtigen Höhe aufrechterhalten möchte. Und ich bin der Meinung, dass sowohl im Hinblick auf die rechtlichen Voraussetzungen, die unsere Verfassung vorgibt, wie auch in tatsächlicher Hinsicht ein Überdenken der relativ hohen Hürde notwendig ist.
Das heißt, Sie verstehen Ihren Vorschlag jetzt nicht nur so als rechtspolitische Präferenz, sondern auch ein Stück weit als eine verfassungsrechtliche Notwendigkeit. Verstehen Sie da richtig?
Ja, so ist es. Denn man muss doch davon ausgehen, dass das Grundgesetz mehrere verfassungsrechtliche Wahlrechtsgrundsätze aufstellt. Und dazu gehört ganz zentral die Wahlrechtsgleichheit. Das ist ganz elementar und ganz existenziell für eine Demokratie, dass die Wählerstimme sowohl vom Zählwert wie auch bei der Verhältniswahl im Hinblick auf den Erfolgswert für jeder Mann, für jede Frau gleich ist. Also Wahlrechtsgleichheit wird vom Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung als ein sehr formaler und als ein sehr strikter, stringenter Grundsatz angesehen. Ausnahmen von diesem Wahlrechtsgrundsatz sind nur dann zulässig, wenn Zweck und Natur des Wahlverfahrens dies zwingend erfordert, also anders gewendet, wenn diese Ausnahme zur Durchsetzung des mit der Wahl verfolgten Ziels notwendig ist. Und jetzt muss man sich fragen, was ist das Ziel einer demokratischen Wahl in einem repräsentativen Demokratie, in einer repräsentativen Demokratie? Das ist in erster Linie natürlich die Repräsentation des Willens der Wählerschaft. Damit verträgt sich natürlich eine Sperrklausel gar nicht. Aber ein zweites Ziel, das muss man natürlich betonen, ist die Etablierung eines Repräsentativorgans, das funktionsfähig ist, nicht? Das in der Lage ist, auch eine handlungsfähige Regierung zu etablieren. Hm. Und nun kommt eben die traditionelle Argumentation, mit diesem Ziel oder zur Durchsetzung dieses Ziels der Herstellung einer funktionsfähigen Repräsentation ist es eben zwingend nötig, eine Sperrklausel einzuführen, um eben eine Zersplitterung des Parlaments zu verhindern.
Und Sie sehen jetzt aber das Gewicht zwischen diesen beiden Abwägungspositionen, einmal der demokratischen Repräsentation und der Funktionsfähigkeit des Parlaments, inzwischen ein bisschen verschoben. Weil früher hat das Gericht ja gesagt, die 5%-Hürde ist angemessen, um dieses Ziel zu erreichen, der Funktionsfähigkeit des Parlaments. Was hat sich da aus Ihrer Sicht geändert inzwischen?
Ja, ich meine schon, dass sich die tatsächlichen Verhältnisse geändert haben. Denn ich will mal ein paar Zahlen nennen. Immer auf der Basis der letzten Bundestagswahl. Die 5%-Hürde hat hier dazu geführt, das muss man sich mal vorstellen, dass 6,8 Millionen Stimmen völlig wertlos sind. Das sind 14%. Muss ich mal vorstellen. Ein solch Großteil der Wählerschaft hat im Grunde wertlos abgestimmt, nicht? Bei 3%, das wäre ja mein Vorschlag, bei 3% wären es statt 14% der Wählerschaft oder der abgegebenen gültigen Stimmen, muss man sagen, der abgegebenen gültigen Stimmen, wären es nur noch 4,3%. Also deutlich weniger. Und jetzt ist die Frage, wäre bei 3% immer auf der Basis der letzten Bundestagswahl, also wäre auf der Grundlage einer 3%-Klausel dann eine Zersplitterung eingetreten? Das ist natürlich völlig absurd, dies anzunehmen. 29 Parteien sind an der 5%-Klausel gescheitert. Bei 3% wären es 27 Parteien. Zwei Parteien wären in den Bundestag eingezogen.
Das BSW und die FDP bei der letzten Wahl. Ne?
Und zwar mit 4,9 und 4,3%. Und dann kommt ein deutlicher Abstand, nicht, hin zu den, ich sag's mal, Splitterparteien. Ja, also es ist im Grunde ein ziemlich unreflektiert benutztes Totschlagsargument zu sagen, wir brauchen, um eine Zersplitterung des Deutschen Bundestags oder der Landesparlamente zu verhindern, brauchen wir eine 5%-Klausel nach wie vor.
Mhm. Trotzdem sieht man ja, oder hat man ja jetzt auch bei der letzten Wahl gesehen, die Sie ansprechen, da wurde ja, glaube ich, da stellt man den Politikern, die jetzt auch regieren, nicht zu viel, durchaus gebangt, ob das BSW zum Beispiel reinkommt oder ob die FDP reinkommt, weil das auch die Mehrheitsbildung für eine Koalition, die dann eine Kanzlermehrheit hätte, nochmal erschwert hätte. Also wir sehen ja durchaus eine schwierigere Regierungsbildung im Bundestag, aber auch in den Landesparlamenten. Jetzt gerade in Sachsen-Anhalt steht uns ja auch eine Wahl bevor, wo das auch durchaus ein Problem geben könnte. Und damit komme ich jetzt mal so ein bisschen zu dem, was mich an Ihrem Vorschlag so initiativ stutzen ließ, als ich das erste Mal gehört habe. Denn heute wähnen sich ja viele, die nicht nur so den linken Spektrum zuzuordnen sind, so ein bisschen in den Spättagen der Weimarer Republik daran erinnert. Das mag man jetzt überzogen finden, aber es sind ja so ein paar Parallelen erkennbar. Sinkendes Vertrauen in den Staat und Regierung, irgendwie funktionsfähige Regierungen zu bilden und Lösungen zu finden für gegenwärtige Probleme. Und das lässt den Populismus erstarken und das Vertrauen ins Parlament natürlich auch sinken. Und die Sperrklausel gilt ja so traditionell als Lehre aus der Weimarer Republik, wo solche Zustände ja auch dann letzten Endes den Aufstieg der NSDAP auch mit begünstigt haben jedenfalls. Und da habe ich mich dann gefragt, wie kommen Sie dazu ausgerechnet, jetzt so eine Absenkung zu fordern? Also ich habe schon so ein bisschen rausgehört, Sie sehen diese Gefahr gar nicht so, dass es dadurch schlimmer werden würde. Aber halten Sie diese historische Lehre nach wie vor grundsätzlich für gültig oder nach Ihrer Ansicht auch ein bisschen überschätzt?
Also ich meine, dass man mit dem Argument Verhinderung Weimarer Verhältnisse die tatsächlichen Gegebenheiten damals und heute schlicht verkennt. Es ist natürlich richtig, dass man eine totale Zersplitterung des Parlamentes verhindern sollte. Aber ich habe ja eben gerade ausgeführt, dass das mit einer 3%-Hürde mitnichten der Fall ist. Mhm. Es würde nur die Parteienlandschaft würde etwas breiter, nicht? Etwas, ich könnte auch sagen, etwas bunter werden. Aber auch hier gilt der Grundsatz, Vielfalt steigert den Wettbewerb. Die Parteienlandschaft, wie sie die Bundesrepublik Deutschland jahrzehntelang geprägt hat, hat sich doch ganz entscheidend verändert, nicht? In den letzten Jahren. Die ehemals großen Volksparteien haben weite Teile ihrer Wählerschaft schlicht verloren. Es sind große Repräsentationslücken entstanden, die mangels alternativer Angebote im Parteienspektrum der Mitte zum Erstarken radikaler Parteien geführt hat. Also das Entstehen und die Wirkkraft, sage ich mal, neuer Parteien der Mitte sollte eher gefördert werden und nicht behindert werden. Also, schlussendlich, die 5%-Klausel hat jedenfalls mit dazu geführt, dass wir eine völlig erstarrte Parteienlandschaft haben, dass wir ein Anwachsen radikaler Parteien erreicht haben, dass im Grunde die Bildung von, ich sag mal, Notkoalitionen notwendig wurden von Parteien der Mitte, die an sich ganz gegensätzliche Ziele verfolgen. Also die 5%-Klausel hat jedenfalls mit dazu beigetragen, dass unser parlamentarisch-politisches, parteipolitisches System eher eine Radikalisierung, aber eben auch in der Mitte her, von der Mitte her gesehen, zu einer Erstarrung geführt hat.
Jetzt kann man natürlich auch sagen, in den letzten Jahrzehnten hat das deutsche Parteiensystem auch auf Bundesebene ja durchaus neue Parteien hervorgebracht, die sich auch etablieren konnten. Also wenn angefangen bei den Grünen in den 80er Jahren, PDS, Linke, die in den Bundestag eingezogen sind, dann natürlich die AfD, die es ja mittlerweile auch zu einer sehr prominenten Größe gebracht hat. Und jetzt auch das BSW fast, was ja nur ganz knapp gescheitert ist. Kann man da aus Ihrer Sicht wirklich also sagen, dass die Bundesrepublik ein Beispiel ist für ein geschlossenes Parteiensystem, wo es keine Aufstiegsmöglichkeit gibt?
Naja, es ist eben doch unwahrscheinlich schwierig gewesen, wenn Sie etwa die frühere sogenannte PDS, die ja dann aufgegangen ist in der Partei Die Linke, betrachten. Die sind ja bei der ersten gemeinsamen Bundestagswahl zum Beispiel nur dadurch in den Bundestag gekommen, dass das Bundesverfassungsgericht die Notbremse gezogen hat, nicht? Die haben nämlich zwar nicht die 5%-Klausel damals angetastet, aber die bundesweite Geltung, ne? Gesagt, also wir notwendig ist die Errichtung zweier Wahlgebiete, Ost und West, ne? Damit eben die, glaube ich, damals hieß die PDS, eine Chance hat, in den Bundestag einzuziehen, ne? Weil es nur auf die 5% im Wahlgebiet Ost ankam, nicht? Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Dann gibt's ja eben auch die Grundmandatsklausel, nicht? Die ist ja ein gewisses Korrektiv, nicht? Um kleineren Parteien, die verstärkt eine regionale Bedeutung haben, aber bundesweit eben doch, ja, sehr, sehr, sehr klein sind, eine Chance zu geben. Also, es ist immer wieder diese Sperrklausel doch auch vom Bundesverfassungsgericht zwar letztendlich dann noch legitimiert worden, aber das Bundesverfassungsgericht hat vielfach in vielen Fällen dann doch eingreifen müssen, sei es bei der ersten gemeinsamen Bundestagswahl, sei es durch Entscheidung zur Grundmandatsklausel, ne? Also kurzum, es war immer etwas fraglich, ob eine 5%-Klausel überhaupt mit diesem strikten Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit vereinbar werden kann. Man muss dies immer wieder erneut hinterfragen.
Wenn das Problem, wie Sie ja auch sagen, diese große Zahl in Anführungszeichen verlorener Stimmen ist, ne, diese über 6 Millionen hatten Sie, glaube ich, gesagt, ne, das ist natürlich, wenn man das so hört, schon eine schockierende Zahl. Wäre dann nicht vielleicht auch ein anderes Wahlsystem eine Lösung, zum Beispiel Präferenzwahlmodelle, wo man jetzt beispielsweise erste Präferenz, zweite Präferenz, dritte Präferenz angeben könnte oder eine Ersatzstimmenregelung? Wäre das sonst eine konsequentere Lösung, um dann zu einer letzten Endes einem guten Kompromiss zu gelangen vielleicht?
Also es wird ja immer wieder auch dieses System der Ersatzstimme hervorgehoben oder vorgestellt. Ich bin da sehr skeptisch, nicht? Denn unser Wahlsystem ist leider schon jetzt ziemlich undurchsichtig, intransparent. Und ich fürchte, wenn also da noch eine Ersatzstimmenregelung hinzukommt, wird es für die Wählerschaft, für das Wahlvolk völlig intransparent. Muss doch als Bürger dieses demokratischen Staates doch etwa wissen oder davon ausgehen können, dass wenn ich so oder so abstimme, dann bekomme ich diese oder jene oder kann ich diese oder jene politische Richtung durchsetzen. Nicht? Und wenn Sie mir dann auch noch mit Ersatzstimmen kommen, nicht? Dann, ja, das ist im Grunde dann letztlich auch eine Förderung, sage ich mal, wirklich der noch halbwegs großen Parteien, nicht? Die dann hoffen, dass sie dann zumindest die Ersatzstimmen kriegen, nicht?
Ja,
also, verstehe ich. Es hört sich gut an, ist aber meines Erachtens in einem demokratischen Wahlsystem nicht gerade dienlich oder gar förderlich. Nicht? Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass man zur Mehrheitswahlrecht übergeht, was natürlich politisch, also rechtlich möglich wäre, verfassungsrechtlich möglich wäre, nicht? Aber politisch derzeit völlig unwahrscheinlich ist, dass sich da auch nur Ansätze dafür finden lassen, in der Politik dies durchzusetzen. Nur, man muss auch hier sagen, im Vereinigten Königreich haben wir ein Mehrheitswahlrecht. Trotzdem möchte ich darauf hinweisen, ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht irre, dass wir in 10 Jahren 7 Premierminister hatten, in Großbritannien. Also von einer stabilen Regierungsbildung kann selbst unter Mehrheitsverhältnissen nicht in jedem Fall und unbedingt ausgegangen werden. Das ist eine ganz interessante Feststellung, nicht? Wo wir da nur ganz wenige Parteien haben, nicht wegen des Mehrheitswahlrechts. Trotzdem, eine Stabilität ist damit nicht ohne weiteres gewährleistet, nicht? Wenn in den Parteien selber, nicht, keine hinreichende Stabilität erreicht werden kann, dann nützt auch ein Mehrheitswahlrecht nichts.
Zum Abschluss würde ich Sie gerne noch fragen, wir sprechen ja jetzt vor allem über Ihre eigene Meinung, aber Sie sind ja, ich habe es ja gesagt, Sie waren ja lange Jahre auch Präsident des Bundesverfassungsgerichts, kennen das Gericht ja von innen und sind auch sicherlich mit vielen, die da heute noch sitzen, bekannt und vertraut. Wenn jetzt das gegenwärtige Bundesverfassungsgericht wieder die Frage gestellt bekommen würde, ob die 5%-Hürde noch verfassungsgemäß wäre, was glauben Sie, was es antworten würde? Wer ist Ihrer Meinung?
Also, da bitte ich um Verständnis, wenn ich da mich zu diesem Prognose, nicht, oder im Hinblick auf eine solche Prognose nicht öffentlich auslasse, nicht. Ich will nur eines sagen, das kann man nur wirklich ohne weiteres feststellen. Die 5%-Klausel ist bisher vom Bundesverfassungsgericht für zulässig erachtet worden, ja. Gleichzeitig hat aber das Gericht immer wieder gesagt, es muss immer geprüft werden, ob nach den gegenwärtigen Bedingungen, nicht, in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht noch eine Rechtfertigung möglich ist. Rechtlich zulässig ist eine Absenkung allemal, ne? Ja. Also es ist nicht so, dass die 5%-Klausel verfassungsrechtlich geboten ist, ja? Sondern sie mag zulässig sein, aber sie ist nicht geboten, ist jetzt also eine Frage der politischen Zweckmäßigkeit, der politischen Kultur, nicht, ob ich also eine solche Lockerung vornehme. Das kann man, glaube ich, ganz, also ohne vorweggreifen irgendwelcher gerichtlicher Entscheidung sagen, zulässig ist eine Absenkung allemal. Und ich halte sie auch für politisch sinnvoll, geboten und gerecht.
Dann sind wir mal gespannt, ob die Politik Sie da erhört und ob das Thema dann irgendwann nochmal aufgegriffen wird, auch im Bundestag selber. Ich danke Ihnen jedenfalls erstmal für das Gespräch heute, das sehr interessant war. Vielen Dank, Herr Professor Papier.
Bitteschön.
Und damit sind wir am Ende angelangt. Die Musik kommt rein und wir gehen raus. Wir sagen Danke an Janina Schäfer und Jonas Scherner aus der Redaktion. Normalerweise würden wir jetzt unserem Producer Matthias Pletz danken. Diesmal danken wir ihm aber dafür, dass er uns Laurin Schütz vermittelt hat, der für uns hier die Produktion übernommen hat, urlaubsbedingt. Und wir danken euch natürlich fürs Zuhören. Abonniert gerne unseren Podcast, sagt es weiter, wenn es euch gefällt und schreibt uns, wenn nicht, an gerechtigkeit-loseblatt@njb.de. Danke dir, Max.
Es war wieder ein Fest.
Und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Adios.
Ciao.
Bleibt uns gewogen.